Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die Camperman. Ich bin Henning und wir haben diesmal wieder tolle Themen für euch. Und zwar einen Platz in Mecklenburg-Vorpommern am Salzhaf.
Über diesen Platz lachen meine Gäste. Ich hatte mit Anne und Anna von Perspektiven gesprochen. Die sind nämlich mit ihrer Bertha, ihrem Van, einfach mal die Panamericana runtergefahren. Und darüber haben wir gesprochen.
Und hier ist Reinhard und ich freue mich darüber, dass wir das Wort Biwak mal ganz neu definieren. Es geht nämlich um Trekkingplätze und Campen da drauf.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
So, und du meinst Anna und Anne lachen über den Platz. Na, dann spreche ich mit Christoph nochmal, das ist nämlich der Betreiber. Aber da kommen wir ja gleich zu. Wie geht's euch?
Ich bin ein bisschen schockiert. Wir sind schon wieder mitten im Mai. Ja. Ey, geht das euch auch so, dass ihr mal so auf den Kalender guckt, also was ist,
wo
ist
die Zeit? Auch immer, wenn Weihnachten ist.
Wo ist die Zeit geblieben? Also was, ich finde das so irre.
Ja. Spar ihn dir den Spruch, ne? Mit schon wieder Weihnachten. Ich dachte, er kommt jetzt.
Nein. Ist jedes Jahr, ne?
Ja, genau. Ja. Es ist so, ne? Und auch immer im Dezember, ganz merkwürdig, ne?
Ja, und auch gleich nochmal die Anmoderation. Nadine ist diesmal auch nicht dabei. Mhm. Schöne Grüße an Nadine. Aber leider, wir haben natürlich auch wieder Rosi dabei. Also wenn ihr hier störendes Geräusch im Hintergrund vernehmt, dann ist es ein 7 Monate alter Hund, der dann aufdreht, wenn wir aufdrehen. Das ist so beknackt. Die pennt den ganzen Tag und jetzt frisst sie gerade meine Adilette auf.
Aber sie fühlt sich wohl. Das ist auch ein schönes.
Ja, nee, das ist sowieso gut. Ja. Sie ist aufgeregt. Übersprungshandlung. Ja.
Also vielleicht müssen wir dann auch künftig mal irgendwie unseren Vorspann mal ändern, dass wir dann Rosi auch mit erwähnen. Ne? Camperman mit und dann kommt Rosis Name dann auch nochmal da rein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Das Maskottchen, das Camperman-Maskottchen.
Wie ist das bei euch? Ihr reist doch auch, also du reist mit Rosi, wenn du campst, auch mit deinen Hunden? Oder
ja, gerne. Ja, das ist ja Bedingung fast. Wenn ich mit meiner Frau reise, dann natürlich nur, wenn die beiden Fellnasen mitkommen.
Und ist es geil? Sind das einfache Reisegefährten?
Total, super. Also das ist, die fallen ja nun eh kaum auf, schon größenmäßig nicht, aber die sind auch super gute Schläfer, so. Also außer es wird mal richtig kurvig, dann wird die eine ein bisschen unruhig, so, dann weißt du, okay, musst du mal irgendwie ein bisschen langsamer machen oder mal rausnehmen oder mal anhalten. Aber ansonsten perfekt und so, außer dass es eben Dackel sind, die dann auf den Plätzen anfangen, die Nachbarn auszukläffen und so, aber irgendwie.
Du bist ein Dackelmann, ne?
Mhm.
Wie heißen die?
Pippa und Hazel.
Pippa und Hazel. Ich habe ja so einen Mischling. Ich habe ja den Sam und das ist ein Whistler hier, ne? Wie ist das? Whistler oder Wischler?
Whistler? Ja, ich sag Whistler, aber kann auch falsch ausgesprochen sein. Ich kann nicht so gut Ungarisch. Ja. Magira Whistler.
Ich finde das so krass, wie groß dein Hund ist. Der ist 7 Monate alt und der ist, glaube ich, schon fast doppelt so groß wie meiner.
Ich dachte, ich reite bald zur Toilette. Vor allen Dingen sollen sie dann auch Satteltaschen von Ottlieb tragen. Ne? Genau. Schmeiße ich dann hinten rauf und dann geht's los.
Hattest du deinen Hund eigentlich auch mit auf dem Campingplatz?
Ja. Ja, das ist abgefahren, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Ich hatte vorher einen Hund, Greta, und Greta hat das Autofahren nicht gemocht. Die hat immer gehechelt und sie wollte auch immer rausgucken. Die kam nie klar in diesem Auto. Und als ich Rosi abgeholt habe, da war die ja nur ein paar Wochen, da war die ja mega lütt. Weiß nicht, ob sie da das Vertrauen geschöpft hat, aber die legt sich hinten in den Bus und pennt. Die pennt die ganze Zeit, die kriegst du gar nicht mit. Die legt sich vorne bei mir unter die Pedalerie. Also ich muss schon echt aufpassen, dass ich nicht mit den Füßen auf ihrem Kopf stehe. Und dann liegt sie da. Das ist total abgefahren.
Ja, ich glaube, da ist mindestens die Hälfte auch irgendwie Veranlagung. Und das der Rest ist Konditionieren. Aber
ja, nee, kann man nicht so viel dran ändern. Wie gesagt, also Greta war immer am Hecheln und dieses Hecheln war halt die Aufregung. Das hast du wirklich deutlich mitgekriegt. Und die ist tiefenentspannt. Mhm. Ja, die war dabei. Ich hatte den Fehler gemacht, ich habe praktischerweise gedacht, ich nehme nur Trockenfutter mit und nur Trockenfutter verträgt sie nicht. Die ist ein bisschen empfindlich und die hat sich ein bisschen den Magen verdorben, sagen wir mal so. Das heißt, die Kombi wird sein Nassfutter und Trockenfutter. Ich dachte, ich finde so eine Lösung, die irgendwie auch im Camper, weil du willst ja auch nicht mit Dosen rummachen und der ganze Müll, geht aber nicht anders. Muss ich so machen.
Oder du kochst frisch.
Das mache ich zu Hause, aber das mache ich nicht beim Campen. Das reicht. Ein Topfgerichte für Hunde, das ist auch nochmal eine Marktlücke.
Ja. Ich finde das so toll, mit dem Hund zu campen. Das ist irgendwie so eine tolle Reisegefährte. Du hast irgendwie auch immer nochmal die Möglichkeit, ein bisschen spazieren zu gehen. Man entdeckt auch nochmal irgendwie die Plätze nochmal anders. Ich finde das toll. Das ist irgendwie. Und vor allen Dingen, wenn er dann irgendwie nach dem ganzen Tag draußen rumgespielt, völlig fertig dann vorm Wagen liegt und irgendwie rumfurzt und schnarcht. Also ich liebe das. Ich finde das großartig.
Ja, und die meisten auch Mitcamper, das sind ja in der Regel auch, also, ne, ich meine, wer campt, hat eigentlich auch ein Herz für Hunde. Also ja. Außer die wühlen jetzt irgendwie in dem eigenen, im eigenen Platz rum oder so, ne? Oder gehen an die Vorräte vom Nachbarn oder so. Aber das ist ja eine Frage der Erziehung. Nee, aber wir haben bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. So. Also auch so, das ist ja, totaler Türöffner.
Ich kommt immer ein bisschen darauf an, wie man mit seinem Hund sich verhält. Ne? Mhm. Auf allen Campingplätzen, die
logisch.
Ich kenne, ist Leinenzwang und es gibt dann auch immer wieder Unverbesserliche und dann gibt es diese Konflikte.
Ja, sind wir allerdings auch. Also da, wo wir aber bisher, wie, ne? Also das hat noch keiner gesagt, nimm mal den Hund an die Leine oder so.
Ey, was ich manchmal gesehen habe, das habt ihr bestimmt auch auf Campingplätzen gesehen, dass irgendwelche Leute dann irgendwie vor ihrem Van so einen Zaun aufgebaut haben, in dem der Hund dann irgendwie abgesetzt wird, damit er dann da drin frei rumlaufen kann, aber eben halt nicht den Platz verlassen kann. Finde ich auch krass, was die dann für ein Equipment mitschleppen teilweise. Das ist irre.
Finde ich aber die beste Lösung, weil wenn du den Hund den ganzen Tag an der Schleppleine hast, das ist ja einfach nur, dann dreht er sich ja um alles rum, um dich auch zu ärgern oder im Weg zu stehen. Aber was Hunde und Hundeliebhaberei angeht, ich hatte zum Ancampen zu Ostern, auch mit Osterfeuer, die Herausforderung, dass ich so dachte, wo fahren wir denn jetzt hin? In Hamburg war leider, wie sehr häufig zu der Jahreszeit, sehr schlechtes Wetter. Ich habe geguckt, so die Standardorte, die ich hier immer so anfahre, Fehmarn, St. Peter-Ording, alles furchtbar. Also einfach nur Regen, 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 ganz, ganz böse. Und dann dachte ich, okay, dann schaue ich doch einfach mal, wo das Wetter besser ist. Und das war dann im Osten, und zwar Richtung Mecklenburg-Vorpommern, 2 Stunden von Hamburg entfernt. Ist ein wunderbarer Platz, den ich eigentlich nur entdeckt habe, weil ich mir dachte, ich möchte Osterfeuer und ancampen da, wo das Wetter verträglich ist und vor allen Dingen auch nicht ein nasser Hund irgendwie überall rumläuft, weil das ist ja dann auch gewöhnungsbedürftig. Und Rosi war nun zum ersten Mal mit. Ich dachte, dann gibst du ein bisschen Mühe. Gesagt, getan. Ich bin gefahren ins Huffcamp Beusendorfer Werder. Das ist so schön. Also ich bin wirklich, also ich habe es einfach nur so aus dem, hier sogar Google Maps, nicht mal irgendwie Pincamp oder so angeschmissen, habe diesen Platz gefunden. Dieser Platz ist im Grunde genommen auf einer Halbinsel. Du fährst auch, im Grunde genommen ist es so ein bisschen Sylt-esk, fährst da so ein bisschen über so eine Landenge rüber. Rechts und links sind dann Rapsfelder und dann fährst du eine Straße einspurig auf eine Schranke zu. Links ist so ein Shop, da hast du die Rezeption, da kannst du dich, brauchst eigentlich nichts mitnehmen, kannst alles da kaufen. Morgens gibt's frische Brötchen, super netter Service. Dann hast du einen Platz, der zur Hälfte mit Dauercampern versehen ist und mit einer Hälfte mit freien Stehplätzen. Das hat mir der Betreiber dann auch noch gesagt, das ist eine Auflage. Du darfst gar nicht alles. Du musst auch Dauercampern die Möglichkeit bieten, aber da bin ich jetzt auch kein Experte oder tiefer eingestiegen. Ich habe mich mit dem Christoph unterhalten und der macht diesen Platz dort. Und ich habe mich kurz mit ihm unterhalten und was der zu erzählen hatte und wie dieser Platz richtig ausgesprochen wird, das hört ihr jetzt. Ja, wir sind hier auf einem wunderschönen Campingplatz und damit ich den nicht falsch ausspreche, wie heißt er denn?
Huffcamp Beusendorfer Werder.
Und mit wem spreche ich?
Mit Christoph Niemann, dem Betreiber vom Platz.
Sehr schön. Ich bin das erste Mal hier. Wir haben ein bisschen auf der Karte geguckt, uns einen Platz rausgesucht und sind dann hier im Salzhaff gelandet. Und ich kann nur sagen, ein Traum. Wie lange machst du das hier schon?
4. Saison. Also ne, betreiben wir den Platz jetzt. Ich hoffe, muss ich mal dazu sagen, du bist nicht das letzte Mal da.
Ne? Stimmt nicht.
Muss ich ja gleich zu weg sagen oder vorweg sagen. Wie gesagt, wir starten gerade die 4. Saison. Kriegt man ja auch mit. Wir sind noch alle gut drauf, gut gelaunt. Bestes Wetter, wie immer am Haff. Ja, und wie gesagt, 4. Saison am Start. Wir sind wieder da.
Mir ist aufgefallen, die Toiletten bzw. die Sanitärbereiche sind sehr liebevoll und sehr neu eingerichtet. Wann habt ihr das gemacht?
Ja, das haben wir auch vor 4 Jahren gemacht. Und wir haben uns halt gedacht, Mensch, wenn man mal was neu macht, kann man es auch mal ordentlich machen. Deswegen auch nur Fliesen am Boden, Motive an Wände, wenig Fugen, die ranzig sein können und. Glaube ich, das spiegelt das auch so ein bisschen wider, muss man mal sagen. Weil ganz einfach, der Dreck kann nirgendwo haften bleiben.
Ja.
Ist ein Riesenvorteil.
Nee, wirklich gut. Was mir aufgefallen ist, sehr kinderfreundlich. Ihr habt hier ein Riesenangebot. Erzähl mal.
Ja, na du, ich habe selber 4 Kinder. Also insofern, kinderfreundlich muss sein. Zum Campen gehört Kinderfreundlichkeit. Und Kinder ziehen Eltern. Und die Eltern bezahlen. Also was soll ich dazu mehr sagen? Ne?
Also ihr habt einen Indoor-Spielplatz mit Airhockey, Tischtennisplatten, alles mögliche.
Ja, der wächst auch noch, der Indoor-Spielplatz. Nächstes Jahr ist da noch eine zweite Etage. Outdoor-Spielplatz kommt jetzt noch ein Ninja-Warrior-Platz dazu. Aber also wir sind ja gerade, wie gesagt, viertes Jahr, 26 Jahre haben wir noch. Es wird weitergehen.
Super. Ich habe dich gestern beim Aufschütten des Osterfeuers gesehen. Heute hast du uns geholfen, ein Schlauchboot zu Wasser zu bringen. Was macht für dich diesen Platz aus?
Also für mich, muss ich ehrlich sagen, macht halt drei Seiten Wasser echt der Platz aus. Immer Sonne oder sehr viel Sonne, sagen wir mal so rum. Die Natur, die Ruhe, wenn die Camper nicht da sind. Nein, natürlich nicht. Alles drumherum. Mal ganz ehrlich, für mich macht der Platz ganz einfach aus, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ja. Und das ist wirklich das große Ziel gewesen von uns und es funktioniert.
Ja, das gebe ich dir recht. Mhm. Und wenn man euch jetzt mal besuchen möchte, ich habe gesehen, ihr seid ungefähr Hälfte Dauercamper, Hälfte Miet, also zu Miet.
Vorschrift, ist Vorschrift.
Ah ja,
also Regel.
Du könntest also mehr vermieten.
Ich könnte auch so ein Kunde sein, der die Dauercamper runterjagt, aber mal ganz ehrlich, ist ein Campingplatz lebt durch alles. Also absolut. Auch durch Dauercamper, ne? Es sind immer 110 kleine Polizisten, ne? Und die Tagesgäste, das harmoniert auch sehr gut, muss man mal sagen.
Ja,
ne?
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Also insofern werden wir an der Sache, muss ich mal ehrlich sagen, nichts ändern. Und jetzt habe ich aber den Faden verloren, deine Frage.
Nee, die Frage war, wenn ich jetzt im Sommer kommen möchte, weil es gefällt mir richtig gut,
ja?
Vorlauf zum Buchen.
Oh, es wird immer pro Jahr schwieriger. Mittlerweile haben wir es so, wenn du Pfingsten hier bist und einen Tag nach Pfingsten losfährt, ist Pfingsten schon wieder ausgebucht. Also insofern weisen wir immer auf unsere Internetseite hin. Die ist echt sehr gut, glaube ich, aufgeräumt. Also ich bin Computer-Hoshi, ich sehe da auch durch. Insofern da einfach raufschauen, weil die Belegungen haben wir natürlich nicht im Kopf. Nee. Aber ja, zu Stoßzeiten sind wir einfach voll.
Alles klar. Findet ihr in den Shownotes den Link. Ich danke dir ganz viel für deine Zeit, für die schöne Zeit hier und viel Erfolg für die nächsten Jahre.
Gerne wieder. Ne? Ciao.
Ja, was ich sehr sympathisch finde, ist, wie professionell, ich meine, er hat ja jetzt gepachtet, ne? Er macht das jetzt seit vierte Saison. Mhm. Und was geil ist vor Ort, und das ist das, was wir in der letzten Folge ja auch schon hatten, Hausboote im Osten, ist die Bürokratie noch nicht ganz so wild. Möchte ich jetzt gar nicht so klischeehaft darbieten. Aber du kannst dir vor Ort einfach mal so ein Boot ausleihen. Habe ich gemacht mit meinem Lütten. Schlauchboot, 15 PS Motor, Stunde 35 Euro. Und ballerst da und ich meine, wir haben ihm das auch erzählt, ich brauche dir nichts fragen, dann ist da so eine Sandbank, man muss da schon echt aufpassen und Sandbanken sind nicht betont, das habe ich dann auch erst festgestellt, als wir da reingefahren sind und der mit dem Paddel und mein Lütter, Papa, komm hier wieder raus, das war ein Mini-Abenteuer. Und dann haben die auf dem Platz auch richtig süß so einen klassischen Nahverkehr, Öffi-Bus, wie man den kennt, hinten mit der Schwingtür vorne auch, umgebaut zu einem Imbiss. Oh. Sitzkomfort semi, aber du kannst auch drin sitzen, wenn es jetzt regnet. Fühlt sich aber so wie so im Schulbus. Lecker Burger, dann eine kleine Bar. Dann haben sie oben so ein aufgeschüttetes Ding, ist eh ziemlich hügelig. Das heißt, du hast einen guten Überblick über den gesamten Platz, siehst die Sonne untergehen. Ein Traumplatz. Kannst spazieren gehen und wenn du morgens früh dran bist, siehst du sogar noch die Kegelrobben am Strand liegen. Also musst du mit dem Hund da ein bisschen aufpassen.
Sag nochmal genau, Beusendorfer Werder, wo, welche Höhe ist das so?
Das ist eigentlich, wenn du so willst, ungefähr südlich von Fehmarn, Luftlinie, wenn du so runtergehst. Das heißt, aber du fährst Autobahn A24 rüber und dann biegst du irgendwann links ab.
So, aber das klingt fast wie Insel Pöhl.
Ja, in der Nähe von Insel Poel, wie der Experte auch sagt. Oh. Nein, das ist bei Wismar. Also da die Ecke ist das, genau.
Okay.
Das klingt ja super. Was mich am meisten erstaunt ist, dass du fährst Ostern los, ganz spontan, findest einen Platz. Also das ist ja wirklich klasse. Weil gerade so eine schöne Ecke, die müsste ja normalerweise überfüllt sein zu solchen Tagen. Und das ist ja irre, dass du dann irgendwie
was bekommst. Da war auch richtig was los und alle haben da irgendwie ihre Camper eingerichtet und die Hecken gegossen. Und aber was vielleicht auch besonders war, es war natürlich das Uncamp-Wochenende, wo alle happy und gut drauf waren. Das hat der Christoph ja selber auch gesagt, dass wenn die Saison denn zu Ende geht, alle auch ein bisschen ausgelaugt und vielleicht ein bisschen einsilbiger werden, wie man das hier im Norden auch so bekannt hat. Aber nein, auch was er erzählt hat. Ne? Also die haben gerade die ganzen Sanitärbereiche neu gemacht und eben auch schlau, wie er sagt, eben nicht überall eine Fuge, die schimmeln kann, sondern Flächen glatt, die du abwischen kannst und Fuge nur, wo nötig ist. Was ein bisschen schade ist, du hast eine Art von Strompauschale. Also da gibt es keine strombasierte Lösung, dass das inklusive Strom ist, sondern die rechnen nach Aufwand ab. Das wird womöglich auch eine Folge sein aufgrund dieser schwankenden Strompreise. Oder habe ich ihn jetzt nicht genauer gefragt. Aber ansonsten, du kannst duschen gehen, wann und immer du willst und wie lange du möchtest. Du hast vorne den kleinen Shop, der ausgestattet ist. Also auch genau für so einen Spontantrip, wo man sonst eigentlich immer denkt, oh, jetzt habe ich das alles vorbereitet, ist der Kühlakku für die Kühlbox. Brauchst du alles nicht. Fährst einfach hin, hast ein schönes Wochenende.
Also mit dem Strom finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir auch mal drüber Gedanken gemacht, inklusive, aber weißt du, du findest nebenan irgendwelche Leute, die dann irgendwie einen Heizlüfter anschmeißen und was auch immer, die jagen das raus, dann sollen sie ruhig dafür bezahlen. Ich finde, das finde ich gar nicht so schlimm.
Ja, ja.
Ist ja auch meistens nicht so die Welt. Also ich glaube,
Nee, und Preise ist ja auch mal so ein Thema. Da sind wir eigentlich so, ich sag mal, normal. Was ich sehr interessant finde, zwei Hunde, man darf zwei Hunde mitnehmen. Das finde ich ganz gut.
Deine beiden Dackel.
Ja. Christoph, genau. Die zählen ja als einer.
Eigentlich ja,
genau.
Sind ja zusammen noch nicht mein ganzer.
Dann ist es so, der Christoph hat auch gesagt, er hat selber vier Kinder. Du siehst, da ist viel für Kinder gemacht. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, die wollen da so eine Ninja Warrior Area einbauen, wo die Kids dann so parkourmäßig rumrennen.
Da würde ich mitlaufen, also da brauche ich keine Kinder für, du.
Genau. Okay, Preise mal ganz schnell durchgebrowst. Wir haben jetzt hier mal den Standardplatz, 35 Euro. Erwachsene ab 16 Jahre kostet 5 Euro. Kinder 2,50. Pro Hund bist du mit 2,50 dabei. Also ja, normale Preise, würde ich sagen. Genau. Ja.
Und klingt toll.
Genau. Und er hat auch gesagt, zu den Stoßzeiten, also jetzt Pfingsten etc., früh buchen. Also das hat sich schon rumgesprochen. Das war jetzt zu Ostern eine Überraschung. Der hat da auch das Feuer gemacht, es war einfach großartig, hat richtig geschockt und wie gesagt, direkt am Wasser, du hast nicht den störenden Deich dazwischen, am Salzhaff, was auch bekannt ist unter Seglern, sehr zu empfehlen, wie ihr wisst, in den Shownotes den Link, paar Bilder kriegt ihr bei Instagram und dann guckt euch das selber mal an.
Würdest du da wieder hinfahren?
Ich werde da wieder hinfahren.
Das ist, ja, weil man hat das ja manchmal so, dass man sagt, so, dass der rutscht auf einmal in diesem Ranking der Plätze, die man mal schnell ansteuert, irgendwie nach oben ganz plötzlich.
Ja. Nee, für ein Wochenende. Ehrlich gesagt habe ich überlegt, ob ich die Pfingstferien dann mache, aber ich weiß nicht, ob ich da noch einen Platz kriege. Aber schauen wir mal. Das ist dann mal eine Alternative zu den wirklich tollen Plätzen, die wir ja auch schon rauf und runter vorgestellt haben. In St. Peter-Ording hat sich ja nun auch wieder sehr viel verändert, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt zum Guten. Das wird ja so zu so einem Sylt 2, was es irgendwie auch immer schon immer gewesen ist. Aber du musst da irgendwie dann auch gucken mit einem so Wochenendübernachter, wo du bleibst. Ne? Wir hatten ja immer noch mal so einen kleinen Geheimtipp, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Schöne Grüße an den jungen Mann.
Hartwig.
Ja, an Hartwig, genau.
Grüße an Hartwig.
Hartwig. Ja. In dem Sinne.
Du, ich finde das super. Ich habe irgendwie mit dem Ostsee-Campen oder sowas, ist immer schön, wenn man da auch so noch so neue Plätze findet oder sowas. Und gerade dieses Idyllische finde ich geil. Und gerade auch dann mal was schnell zu erreichen ist. So, das finde ich total gut.
Ja,
toller Tipp. Gucke ich mir bestimmt an.
Ja. Schön. Ja. Dann machen wir jetzt mal einen Übergang also ändern wir jetzt mal die Perspektive, würde ich sagen. Ja.
Ich hatte ja eingangs gesagt, so dass irgendwie Anna über deinen Platz lachen werden sie nicht. Ich glaube, die werden ihn genauso gut finden, weil die sind zwei ganz sympathische Frauen, die mit ihrer Bertha, das ist ein ausgebauter Van, ein schöner Camper, sind sie nämlich nach dem Verschiffen einfach mal durch Amerika gefahren. Und zwar von oben bis nach unten. Das heißt, die haben wirklich Kanada mitgenommen, die haben die USA mitgenommen, sind durch Mexiko gefahren. Also wirklich ganz tolle Sachen gemacht und haben dann einfach mal gesagt, eigentlich warten wir nur ein Jahr vor, für länger einfach mal. Und da gibt es natürlich viel zu erzählen. Das haben wir gemacht. Wir haben das ein bisschen längeres Interview. Also von daher, lehnt euch zurück, steigt in die Bertha, hört den beiden Frauen zu und reist diese Panamerika einfach mal mit.
Interview der Woche.
Ich freue mich, hier mit Anne und Anna von Perspektiven zu sitzen. Wir drei sitzen hier, weil wir irgendwie über Reisen reden wollen, über große Reisen und vor allem lange Reisen reden wollen. Aber jetzt spreche ich hier mit euch beiden. Ich sehe im Hintergrund ein Wohnzimmer. Also erstmal herzlich willkommen bei Camperman. Schön, dass ihr da seid.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, ja dabei zu sein.
Genau, freuen uns sehr. Vielen Dank.
Also schon richtig, ne? Ihr sitzt nicht in einem Van, sondern ihr sitzt in einem Wohnzimmer. Wo finde ich euch? An welcher Stadt sitzt ihr gerade?
Ja, aktuell sind wir in Neustadt an der Aisch, also Annes Heimatstadt, wie du richtig erkannt hast. Und wir sind nicht in unserer sogenannten Bertha, die steht tatsächlich gerade vor der Tür, ist geparkt und darf auch etwas pausieren. Wir waren 3 Jahre lang unterwegs durch Nord- und Zentralamerika, sind jetzt knapp ein Jahr wieder zurück nach unserer langen Reise und ja, schnaufen gerade einfach mal ein bisschen durch.
Lass uns doch mal anfangen. Also wo ging es los? Warum seid ihr überhaupt losgefahren? Ihr seid zusammen losgefahren vor mehr als 4 Jahren sozusagen. Wart ihr schon vorher viel mit dem Camper unterwegs oder war das auch so der Einstieg ins Campen?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich tatsächlich im Camper aufgewachsen bin. Also jeden Sommer ist mein Papa, also meine Family, haben wir das Wohnmobil gepackt und sind dann nach Korsika gefahren oder irgendwohin in Europa. Mehrere Wochen, also schön die Schulferien immer. Ich kenne das also, das Campen. Aber mein Papa hat es mir einfach gemacht. Er hat all die blöden Sachen übernommen, wie zum Beispiel Toilette entleeren und so. Das mussten wir nie machen. Wir mussten immer nur abwaschen. Das war ganz okay. Und ja, bei Anne sieht es aber ein bisschen anders aus.
Genau. Ich hatte nämlich wirklich gar keine Ahnung vom Campen. Ich war noch nie campen. Und wir hatten uns überlegt, wir wollen eine große Reise machen. Und da war noch ganz klar, ob wir im Rucksack unterwegs sind oder mit einem, wie auch immer, ne? Also irgendwo in der Welt irgendwie unterwegs. Und irgendwann kam dann die Idee, ey, ist ja super cool, das mit dem Van und Camper zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, hab ich Bock drauf, lass mal machen. Dann haben wir den Camper gekauft, sind ein bisschen in Europa unterwegs gewesen, in Griechenland, zum Einberufen. Und dann ging es los auf die große Reise.
Und war das jetzt so schlimm mit dem Toilettenwechseln? Also das heißt, also, wenn du es vorher nie machen musst oder ihr das nicht machen musstest, also waren da schon Sachen dabei, wo ihr dachtet, so, ach, das habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt, so gleich am Anfang schon?
Ja, also das mit der Toilette ist natürlich, glaube ich, das Nastigste, was man so machen muss, aber das auch alles so im Blick zu behalten. Also wie viel Wasser hat man, Strom etc.? Wir sind ja auch komplett autark, also ne, wie viel Sonne kommt rein und so. Das war schon was ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber wir haben das gut gemanagt. Wir hatten eine gute Rollenverteilung, glaube ich.
Okay, dann kommt ihr auf die Idee, ach komm, also Osteuropa, es ist mir zu klein, generell Europa, ach langweilig, hat schon jeder gemacht, wir wollen richtig weit fahren und nehmen die Bertha mit. Also das macht man ja nicht einfach so. Also dann seid ihr sicherlich auch erstmal ganz schön in die Planung gestiegen. So, wie funktioniert das und kann man überhaupt das Ganze machen? Also wie seid ihr vorgegangen?
Genau, also die erste Idee war einfach eine Reise zu machen und dann kam die Idee, das mit dem Van zu machen. Also genau, erst so die Reiseidee da und dann eben so ein bisschen so, okay, wie setzen wir es um? Und da haben wir einfach gegoogelt und gedacht, okay, wo könnten wir Spannendes entlangfahren? Und dann kamen die Panamerikaner und wir so, wow, ja, die längste Straße der Welt, klingt geil, let's go.
Challenge accepted, ja.
Machen wir und genau, da ging es los mit Googeln. Und das war zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht so viel Infos gab dazu, spannenderweise. Und dann haben wir uns aber irgendwie durchs Internet gewühlt und alles versucht zusammenzutragen, was wir in Infos finden können zu der ganzen Tour, was man vorbereiten muss und uns eben einfach da auch ein bisschen ins Wagnis gestürzt und gesagt, okay, komm, wir bereiten es jetzt so vor, wie wir denken, dass es gut ist und wir werden auch schon sehen unterwegs, wie es dann wird. genau, und dann haben wir in dem Zuge auch angefangen, unseren Blog zu schreiben, weil wir gemerkt haben, es gibt eben wenig Informationen oder wenig Informationen an einem Ort und das wollten wir ändern. Und das haben wir geändert und haben über unsere eigene Vorbereitung geschrieben, über die Reise auf unserem Blog und jetzt profitieren davon andere, die Panamerikaner fanden.
Da sprichst du was an, das heißt also, wir brauchen jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen, wer das genauer wissen will, guckt einfach mal auf perspektiven.de, da findet ihr alles, wir verlinken das auch in den Shownotes. Trotzdem frage ich mich, ist es eine gute Idee, mit dem eigenen Wagen zu fahren oder hätte man das nicht besser oder anders lösen können? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie auch ein deutsches Fahrzeug ist mit deutschen Besonderheiten, möglicherweise deutscher Technik da drin. Wir hatten schon mal einen anderen Gesprächspartner, die dann auch gleich in den ersten Wochen festgestellt haben, ups, wir sind schon an die ersten Probleme gestoßen. War das bei euch easy oder hattet ihr auch gleich irgendwie ein paar Probleme?
Also wir haben da sehr viele Gedanken auf diese Fragen, also sehr viel Zeit damit verbracht und wir haben sehr viel recherchiert und sind dann auf einen Mercedes Sprinter gekommen, weil wir gesagt haben, Mercedes, Ersatzteile weltweit, das geht. So. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, ist, unser Sprinter ist von 1996 und die Sprinter in Übersee, also Nordamerika, wurden erst ab 2002, 2004 dort hergestellt. Das heißt, wir waren ein bisschen zu alt. aber das sind ja so Lessons learned und es gibt ein baugleiches Modell etc. Aber wir wollten ein eigenes Fahrzeug mitnehmen, das wir auf Herz und Nieren getestet haben. Also wir kennen da jedes Geräusch da drin. Also wir sind da, haben wir Testtouren gemacht und so. Und wir wussten, worauf wir uns einlassen. Und dieses Fahrzeug, was wir haben, hatte eben alles, was wir wollten. Also vor allem Stehhöhe, festes Bett, wir haben eine Toilette drin und so. Das wollten wir alles haben, weil wir nicht darauf angewiesen sein wollten, dass wir zu dem Startpunkt der Reise ein passendes Fahrzeug finden müssen und vielleicht die Katze im Sack kaufen. So. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, Mercedes Sprinter machen wir. Und wir hatten einige Baustellen, sage ich mal, wo wir Ersatzteile auch bestellt haben dann nach Übersee. Und das hat alles funktioniert. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal so eine Fähigkeit von mir wird, Ersatzteilkataloge zu durchforsten mit Nummern und so weiter und bei Mercedes auf Spanisch Ersatzteile zu bestellen. Aber das haben wir auch geschafft. Also das geht alles.
Man wühlt sie da durch, es geht schon. Also, man hat ja auch keine Wahl, ne? Also es ist irgendwie learning by doing.
Aber sag mal, ihr seid jetzt von vornherein schon mit dem Ziel losgefahren, wir bleiben 3 Jahre oder Open End, oder hat sich das immer weiter so entwickelt? Also ist geil, oh komm, lass uns das nochmal weitermachen, oh lass uns mal nach links abbiegen. Also wie entsteht so ein Plan? Also das, oder verändert sich der permanent?
Cool. Also da sprichst du genau so an, wie es war. Wir haben geplant 1 Jahr, sind von Mexiko bis hoch nach Kanada gefahren, und in Kanada hatten wir uns überlegt, Mensch, das war irgendwie so cool und wir haben so viel noch nicht gesehen, wir drehen einfach um. Und dann haben wir das gemacht und sind Richtung Süden gefahren wieder, also wieder durch die USA, wieder durch Mexiko, komplett einmal durch und dann weiter Richtung Süden bis nach Panama. Und toll. Es ist schon so, dass sich auf der Reise sowas auch verändert. Also das können bestimmt viele Leute unterschreiben, die diese Reise machen, die sagen, okay, man hat so einen groben Plan, aber letztendlich, was sich dann da auf der Reise ergibt, das wird sich zeigen. Also Pläne sind auf jeden Fall nett auf dieser Reise, aber man muss irgendwie auch flexibel bleiben und so ein bisschen mit dem Flow gehen und gucken, was kommt, was ergibt sich. Man erfährt viele Sachen von Locals, von anderen Reisenden und baut die dann ein und so. Also es ist, oder die Regenzeit kommt und Straßen werden unpassierbar und solche Dinge. Damit kann man gar nicht vorher planen.
Seid ihr so Menschen, die einfach immer mit dem Flow gehen? Weil ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Also ich dachte ja irgendwie so vorher, es geht gar nicht, dass ich länger als 3 Wochen Urlaub mache. Dann habe ich dann irgendwann mal ein halbes Jahr lang das tatsächlich mal ausgehalten und erst so nach 3 Monaten gemerkt, so wow, wie easy ist denn das? Also wie geil ist das? Und dann diese Erfahrung, dann hat sich ja Stück für Stück dadurch so mein Leben verändert. Seid ihr vorher schon, bevor ihr losgefahren sind, so ganz klar, ey komm, mal gucken, wo die Reise hinführt? Oder habt ihr auch so ein bisschen Sorge oder wart ihr sehr weg, komplett gut durchorganisiert und habt das dann irgendwie währenddessen über Bord geworfen? Also erzählt doch mal ein bisschen so von eurem eigenen Wachstum, was dann so passiert ist.
Also das ist so ein Mix aus beidem. Also ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall sehr organisiert und sehr strukturiert bin. Also ich mache die Routenplanung, die Etappen und so weiter und so und habe das im Blick. Und mir war das auch wichtig, dass wir, oder uns beiden war das wichtig, dass wir wissen, wo wir übernachten. So am Anfang war der Zeithorizont, mir ist das wichtig, in den nächsten 2 Wochen so. Und das hat sich dann geändert zu, ich gucke abends, wo wir morgen sind. Also das hat sich dann schon so ein bisschen gestretched, würde ich sagen. So. Das hat sich ein bisschen angepasst. Aber wir sind schon eher, auch durch die Länder, durch die wir gefahren sind, waren wir immer Team Sicherheit. Also das war uns unser... Ja, das Wichtigste, dass wir sicher sind, dass wir ein gutes Bauchgefühl haben, wenn wir an Stellplätze rangehen, wenn wir irgendwo übernachten, so. Aber wir waren eigentlich nie so richtig so die Haut drauf, komm, wir machen das jetzt mal irgendwie, sondern wir machen das schon irgendwie strukturiert.
Ja, genau. Also es war schon wichtig, ja. Anna ist eher die Planerin bei uns. Ich bin die Fahrerin und die Genießerin.
Genieße den Moment. Klare Rollenverteilung, ich finde das total super. Das ist bei mir genauso im Auto gewesen.
Genau, ich muss irgendwas machen.
Genau. Aber dieses, du hast gerade was angesprochen, Anna, dieses Sicherheitsgefühl. Also bei uns ist es so gewesen, dass wir dann irgendwie, wenn einer von den beiden, also meine Frau oder ich oder sowas an einer Stelle sich nicht ganz so wohl fühlte, gab es keine Diskussion, man fuhr weiter oder fuhr weg oder suchte was anderes, egal wie spät das war. Aber seid ihr euch da immer einig gewesen?
Also wir sind uns nicht immer einig gewesen, aber wir hatten genau die gleiche Regel. Und da war, also unsere Regel war keine Diskussion. Also dieses Gefühl wird nicht angezweifelt, irgendwie, ach komm, wir gucken da nochmal oder so. Das war immer, also ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir in den USA auf der Route 66 unterwegs und das war genau so, ich hatte gerade noch was zu essen gekocht, wir haben gegessen und Anne meinte, wir haben irgendwo Schüsse gehört. Also da muss irgendwie so eine Shooting Range gewesen
sein. Hoffentlich eine Shooting Range.
Ja, genau. Also ja, irgendwie so, wir hatten es, wir haben es irgendwo gesehen so und dann haben wir so, oh, das ist irgendwie, du meinst irgendwie, nee, ist irgendwie komisch und so. Und dann haben wir einfach mitten in der Nacht alles zusammengeschmissen und sind dann gefahren. So. Und das war wirklich keine Diskussion, das wird nicht angezweifelt.
Genau, in den Stammzügen buchstäblich.
Genau, im Pyjama sind wir dann einfach weitergebracht.
Ich weiß genau, wovon ich rede. Das ist aber irgendwie auf der anderen Seite auch toll. Ne? Also ich finde das auch ganz klasse, wenn man dann irgendwie merkt, so, man hat so einen gleichen Reisemodus. Du sagtest gerade, man ist nicht mal einig, aber hey, wir am Ende des Tages ist man es dann ja doch, dass wir gemeinsam diese Reise machen wollen und dann gibt es Befindlichkeiten und da muss man sich drauf einstellen. Also ich finde das ja ganz spannend. Aber nicht immer einig sein heißt, habt ihr diese 3 Jahre, ich will jetzt ein bisschen indiskret werden, ihr merkt das schon, habt ihr irgendwie also auch wirklich auch so persönlich 3 Jahre auf engen Raum miteinander, das ist sicherlich nicht immer easy. Ne? Also das, man hat ja auch so seine eigenen Vorstellungen manchmal von, wie man den Tag gestaltet. Man hat mal schlechte Laune, man hat mal irgendwie so komplett andere Interessen auch an so einem Tag. Ging das meistens glimpflich oder hattet ihr auch so mal Phasen, ich brauche mal eine Woche Urlaub von dir? Also wie habt ihr das gelöst?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also wir sind so total harmonisch, weil ich glaube, wir kommunizieren.
Wie macht ihr das?
Ja, wir kommunizieren einfach gut. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Also, yeah. Also ich werde manchmal ein bisschen, weiß nicht, bei mir reibt es halt, wenn ich irgendwie nichts gegessen habe. So. Und dann sage ich halt, hey, ich muss mal kurz eine Banane essen, ja. Und dann geht es wieder so, ne? Also ich kann so mit leerem Magen kann ich irgendwie nicht so gut irgendwie
das. Dieses Hangry, ne? Das ist ja irgendwie das, ich will jetzt niemanden ansprechen, aber meine Frau hat das auch.
Genau, das war bei mir so ein Störfaktor. Aber das kann ich ja dann einfach sagen, hey, so ist es gerade. Oder auch einfach mal zu sagen, so, ich weiß gerade nicht, was los ist, aber irgendwie, ich brauche mal kurz irgendwie ein paar Minuten für mich oder so. Aber das ist erstaunlich selten vorgekommen.
Mhm. Ja, und ich glaube, also du kannst es dann auch formulieren oder ich könnte es auch formulieren. Und das ist ganz geil, weil dann der andere halt sich da irgendwie nicht auf Flips getreten fühlt und sagt, okay, ja cool, dann liest dein Buch, alles cool. Ich mache Lagerfeuer oder was auch immer. Und ja, dann läuft das.
Noch eine indiskrete Frage. Auf der Website habe ich gelesen, so die Fußballschuhe und den Bürostuhl zur Seite geschoben. Das heißt also, ihr habt ja in irgendeiner Form vorher was gemacht. Habt ihr irgendwie gesagt, so, vor allem wenn man eine Reise nur für ein Jahr plant, dann kann man das vielleicht noch alles handeln. 3 Jahre ist dann doch eine andere Hausnummer. Habt ihr gearbeitet? Musstet ihr arbeiten? Oder wenn ja, was und wie habt ihr das gemacht?
Ja, also tatsächlich hatten wir uns eigentlich am Anfang der Reise noch nicht vorgenommen zu arbeiten. Es hat sich unterwegs dann so entwickelt. Also ich war vorher Fußballprofi, habe einen anderen Job nebenbei gemacht, weil ich damals nicht davon leben konnte. Genau, da war eine Unternehmensberatung. Also das haben wir dann tatsächlich für die Reise auch gekündigt und dann, ich habe quasi in Fußballrente gegangen.
So früh?
Naja, mit 30 ist schon okay. genau, und dann sind wir los und unterwegs hat sich so entwickelt, dass der Blog einfach gewachsen ist und wir uns Sachen angeeignet haben, die wir dann auch anderen zur Verfügung gestellt haben oder wir wurden angefragt dafür. Also Stichwort Suchmaschinenoptimierung machen wir. Hm. Und das konnten wir von unterwegs mega gut machen. Ne? Also Laptop aufklappen, Internet ist natürlich irgendwie die Voraussetzung und Strom und dann geht's los. Und das, also da waren wir an den verschiedensten Orten unter Palmen gesessen und haben gearbeitet. Das ist natürlich schon ein bisschen so eine Traumvorstellung, war auch cool, ja, und hat natürlich unsere Reise verlängert. Aber ist dann zu bedenken natürlich, dass dann, also das ganze Thema Strom und so weiter und Internet, ne, das muss man sich halt irgendwie unterwegs besorgen. Das ist nicht einfach da, wie man zu Hause ist und da hast du dann irgendwie unendlich Strom und kannst alles machen. Also es hat unsere Reise verlängert und auch ist ermöglicht, dass wir 3 Jahre reisen konnten, aber es hat natürlich auch nochmal so einen Faktor Arbeit hinzugefügt, den wir bedenken mussten unterwegs.
Dieses Internetgeschäft ist natürlich irgendwas, was viele Aussteiger oder viele Leute, die dann irgendwie als digitale Nomaden unterwegs sind, natürlich super, ne? Das ist natürlich klasse, man bietet Möglichkeiten, aber man muss ja trotzdem. Also ja, sie nicht nur unter den Palmen sitzen und irgendwie so eine Grußkarte quasi schicken, sondern es ist ja auch diese Sache mit der Konzentration, Timings machen, also auch diese Organisation des Alltags irgendwie hinkriegen. Also ich weiß, dass ich bei Hitze zum Beispiel nicht gut arbeiten kann. Also ich weiß, dass ich dann irgendwie, wie kannst du konzentriert sein und dann hast du auch, ach, weiß ich nicht, irgendwie ist es komisch, denn da Leute in Badeklamotten irgendwie rumlaufen zu sehen, du sitzt da und hast zwar einen leckeren Drink, schöne Tapete, aber irgendwie so, ey Mann, was soll das jetzt hier gerade? Ich weiß den Luxus zu schätzen, gleichzeitig nervt es auch. Also was brauche ich dann manchmal auch so, dass es irgendwie so richtig dufte ist es nicht?
Ja, also das ist noch eine Komponente, gerade die Temperatur. Also da ticke ich ähnlich. Also wobei ich meine Temperatur hat sich da auch sehr angepasst durch Zentralamerika. Also bei mir war eigentlich Schluss bei 28 Grad und dann war es irgendwann bei 37 Grad, habe ich mir eine Hose angezogen. Also, das war irgendwie auch ein bisschen seltsam, aber das ist nochmal eine andere Komponente, dass man sagt, hey, morgens, da kannst du arbeiten oder so, morgens ist es noch okay und da geht das und so, weil es wurde in Zentralamerika einfach sehr, sehr heiß. Also wir hatten Temperaturen bis zu 47 Grad und da ist an Konzentration nichts mehr zu denken und da suchst du nur noch einen See, wo du dich reinlegen kannst. So. Und wir haben dann oft auch einfach die Schiebetür zugemacht, weil die Schiebetür offen ist oft so ein Zeichen, so man ist da und man kann angequatscht werden. Und wir haben auch öfter auf Campingplätzen, Stellplätzen übernachtet, wo einfach mehrere Camper waren und so. Dann ist es schwierig, eben zu sagen, ich bin hier gerade an einem Auftrag dran und meine Deadline ist quasi morgen. Das ist total nett, das Gespräch, was wir hier gerade führen, aber ich muss gerade meine Arbeit machen, weil viele da eben nicht arbeiten. So, das war, fand ich schwierig, das zu kommunizieren, dass man dann nicht so wie so ein Partypooper wirkt irgendwie. Das ist so, und das, da die Balance zu finden, das fand ich schwierig. Ja.
Ach, das glaube ich. Aber wie ist denn das so generell, wenn ihr denn irgendwie so unterwegs seid und dieses alles ganz gut hinbekommt, aber irgendwas fehlt doch. Also mir hat es zumindest gefehlt, dieser persönliche Kontakt. Also klar, das ist ja wie so ein Methadon-Programm, man lernt 1000 Leute kennen, super, hallo, hallo, wer bist du denn? Hat immer die gleiche Geschichte gehört und erzählt. Man sagt 1000 Mal Tschüss, was auch immer schlimm ist. Aber diese wirklichen Menschen, die fehlen einem doch irgendwie. Wie habt ihr das gelöst? Also klar, wir können über einen Call viel machen, aber ist ja auch nicht dasselbe, ne?
Ja, das fand ich ganz spannend und zwar unerwartet tatsächlich, weil an die Panamerikaner war wie so eine Klassenreise. Also es gibt fast so immer den gleichen Startpunkt, wann die Leute anfangen. Das ist so Mai in Kanada, in Halifax, da fangen so die meisten an. Und dann kommt diese Schulklasse so den Berg herunter. Dadurch, dass wir total asynchron angefangen haben im November in Mexiko, waren wir ganz lange alleine. Und da würde ich das auch unterschreiben, weil da hatten wir sehr viel Zeit zu zweit, da waren einfach keine anderen da. Und dann, aber als diese Schulklasse dann von oben runterkam, haben wir viele Leute getroffen und waren auf der gleichen Route unterwegs und haben da einfach echte Freundschaften, also echte Freunde gefunden, mit denen wir 2 Monate gereist sind. So, wir waren so eine rollende WG, so, und dadurch, dass die auch gearbeitet haben, hatten wir den gleichen Rhythmus und gleiche Themen und so. Und das war toll. Also da musste man nicht immer so die gleiche Geschichte, wo kommst du her, wie lange schon und so, ne, und so, ne? Sondern das waren andere Themen, die uns bewegt haben. Und das war cool, dass sich diese Freundschaften auf dieser Klassenfahrt, wenn ich das jetzt mal so entwickelt haben.
Ich kann mir so vorstellen, in schwierigen Situationen, die dann manchmal auch kommen, dass es schön ist, wenn man da auch jemanden hat, mit dem man gemeinsam reisen kann. Das kann ja von einem kleinen Unfall oder einer Krankheit sein, bis hin zu richtig großen Dingen. Darum komme ich jetzt mal auf so, also wir können nicht die ganze Reise erzählen, aber vielleicht gibt es nur so irgendwie etwas, wo ihr sagt, so, wow, das ist etwas, was auf jeden Fall bleibt, was irgendwie so eine Begegnung, ein Event oder ein Land oder sowas hast. Habt ihr da vielleicht auch jeder vielleicht ein eigenes Highlight, wo ihr sagt, so Alter, das nehme ich mit? Vielleicht auch so ein Mindset-Shift oder vielleicht ist irgendwas, wo ihr sagt, so das nehme ich mit?
Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist natürlich der Hochzeitsantrag von Anna. Natürlich, also der ganz besonderste Moment. Ah, ja, das war in Nicaragua. In El Salvador.
Jetzt hast du, das schneide ich raus.
In El Salvador, genau. Es war nämlich tatsächlich so, dass wir eben durch Honduras und Nicaragua fahren wollten in den nächsten Tagen. Und Anna, also ich erzähle das hoffentlich jetzt richtig, also ich dachte, wir fahren durch 2 der gefährlichsten Länder oder zumindest Honduras, 1 der gefährlichsten Länder dieser Welt. Und das möchte ich eigentlich, ich möchte das fragen. Ich möchte fragen, ob sie meine Frau ist. Ne?
Ja, das ist das.
Und deswegen hat sie das quasi am Abend vorher gemacht, bevor wir dann über diese Grenze fahren nach Honduras. Und das war super romantisch. Das war ein, es war ein ganz, ganz staubiger Parkplatz tatsächlich. Das war ein ganz staubiger Parkplatz. Wir waren hinter der Polizeistation in einem Mini-Ort in El Salvador und saßen in so einem Camper. Ich hatte gerade Spaghetti mit Tomatensauce gemacht und ich wusste von nichts und habe die Teller auf den Tisch gestellt. Wir haben mich gegessen, habe diese Spaghetti irgendwie genossen und und dann fing Anna an und ich habe sehr schnell gemerkt, so, jetzt, das ist was Ernstes. Jetzt muss gut zuhören, ne? Und dann habe ich es erst wirklich gar nicht gerafft und irgendwann habe ich es verstanden und dachte so, auf jeden Fall, natürlich. Und dann, und das nehme ich Das ist natürlich das absolute, eines der absoluten Highlights auf dieser Reise.
Ja. Das ist klar. Also das steht natürlich überall. Das ist also, ja. Wäre komisch, wenn du jetzt was anderes. Super. bevor du das erzählst, also darf ich mal kurz einhaken, weil diesen Antrag machen oder sowas, hat ihr da schon vorher mal drüber gesprochen, dass das irgendwie vielleicht auch ein Ziel eurer gemeinsamen Reise sein kann? Oder war das so komplett wirklich wie Kai aus der Kiste?
Also wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, so wir würden gerne heiraten, aber es ist dann immer okay, wir machen einen Antrag, ist jetzt alles nicht so klassisch und so, ne? Aber ich hatte irgendwann mal diesen Ring gekauft, tatsächlich in Köln, der ist die ganze Zeit mitgefahren. Ach, und also haben wir noch nicht gefunden. Also wir hatten schon die Idee, und ich hatte die Idee, irgendwie auf dieser Reise wird es irgendwann passieren. Aber also man sucht dann immer nach diesem perfekten Ort und so, ne? Und dann.
Ja, war es ein Parkplatz.
Ja, und dann kommt immer was dazwischen quasi oder so, ne? Und dann denkst du, ach, eigentlich ist der richtige Ort, ist einfach unser Wohnmobil, ne? Unser Zuhause, das fährt immer mit. Weil ich hatte so die Idee, dass wir eben, dass es irgendwo an einem schönen Ort ist, wo wir immer wieder zurückkehren können. So. Mm. Und wenn das dann, weil jetzt geografisch gesehen irgendwo ist, wird es halt schwierig, ob wir dann nochmal zurück hinreisen. Aber so haben wir es halt unser Zuhause immer dabei.
Jetzt könnt ihr immer in die Bertha steigen und sagen, so hier, wann habe ich den Antrag gemacht? Also, das ist irgendwie. Also den wollte ich eigentlich gar nicht fragen, nein, Entschuldigung, aber dann wird es ja für dich auch wahrscheinlich eins der Highlights gewesen sein, so was auf dieser Reise stattgefunden hat, gehe ich mal von aus.
Ja, absolut. Ja, also das ist natürlich das schönste Mitbringsel von dieser Reise. Es gibt aber auch noch viele andere Dinge. Also ich denke, so diese Selbstwirksamkeit, also man stößt auf ein Problem, wovon man überhaupt keine Ahnung hat, das Ladebooster ist uns abgebrannt fast, also und wie macht man das irgendwie neu und man findet immer eine Lösung, man findet immer Leute, es ergibt sich total viel und einfach für mich, also was mir so ganz, ganz hängen bleibt, ist dieses Gefühl, was ich zum ersten Mal so im Joshua Tree Park hatte, da haben wir so eine Playlist laufen und sind da durchgefahren und man guckt diese endlose Straße und ich so, boah, wie weit ist das denn hier? Und dieses Gefühl von Freiheit einfach so, wir können machen und tun, was wir wollen. Und das würde ich mir gerne eigentlich so einpacken in so ein Glas und dann irgendwie immer mal wieder dran schnuppern, so wie krass das eigentlich war, dass wir uns diesen Traum, wo wir so lange drauf hingearbeitet haben, mit so viel Schweiß und Tränen auch und Hindernissen, und das haben wir uns einfach ermöglicht. So. Und das hat sich eigentlich bis Costa Rica, ich hatte das immer wieder so, dass wir so, boah, krass, dass wir es gemacht haben. Das möchte ich mir gerne für mein Leben behalten.
Ich glaube, so ein Gespräch, was wir jetzt gerade führen, aber auch die anderen Gespräche, die ihr auch sicherlich auch diverse Male geführt habt, wird dazu beitragen, dass ihr das erhalten könnt. Ich merk das bei mir, ne? Also ich wollte auch, was hast du mitgebracht? Wie geht's dir irgendwie so nach so einer langen Zeit? Und sei so, ich kann einfach, also drei Dinge. Das Gras ist nirgendwo grüner. Ich bin mit ganz viel Dankbarkeit und Demut zurückgekommen und ich bin freier und die Freiheit ist hier und nicht woanders. Also das sind so Sachen, die ich muss es öfter genug sagen, damit es dann auch so wirklich irgendwie in jede Zelle meines Körpers dringt. Also das ist ja, ich glaube, dann funktioniert das auch ganz gut. Das ist ganz toll, was du sagst, also mit diesem schönen Gefühl dieser Freiheit, gefällt mir richtig gut, aber jetzt seid ihr wieder da und das ist natürlich auch etwas ganz Verrücktes, weil diese Freiheit jetzt in den Alltag zu integrieren, die Sehnsucht irgendwie erstmal auch wieder irgendwie so neu zu justieren, was kommt als nächstes, dann noch dazu auch so, ihr beide könnt bestimmt nicht jetzt einfach mal so aus dem Stegreif sagen, was ich jetzt gerade auch gefragt habe, erzähl doch mal, wie war es denn? Ne? Was war denn so toll? Das ist, glaube ich, so eine Gemengelage bei euch auch so, ne? Also das ist irgendwie, klar, man kann das an Postkartenmotiven bestimmt oder an der Google Maps sicherlich irgendwie sagen, da war ich, aber das ist doch viel mehr. Also wie kriegt ihr das jetzt hin? Ein Jahr zurück, das fühlt sich doch bestimmt an, so wie wir sind doch gerade erst wiedergekommen. Erzählt doch mal das jetzt. Wie kommt ihr an? Kommt ihr überhaupt an? Seid ihr angekommen?
Super spannende Frage und du hast vollkommen recht, das ist eine große Frage. Es ist super schwer zu greifen. Also wir sind jetzt eben knapp ein Jahr wieder da und wir haben mal so zurückgeblickt und es war schon wild. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Oder wir beide haben uns letztens darüber unterhalten, hätten wir beide nicht gedacht, dass es doch irgendwie so wild ist, wieder zurückzukommen oder so, ja, besonders ist. Also wir hatten uns am Ende der Reise sehr darauf gefreut, zurückzukommen. Ich hatte so, waren wir sind echt also voll auch von den ganzen Eindrücken unterwegs und so und auch satt gegessen irgendwo und haben uns richtig gefreut, Familie, Freunde, ne, wieder ein bisschen auch mal Reisepause machen und mal wo ankommen, vor allen Dingen. Und das war gut. Und dann kamen wir zurück und es war super, super schön. Und es ist auch super schön, zurück zu sein, weil wir uns Umfeld mögen. Also wir sind ja nicht weggelaufen vor irgendwas, sondern es war eben die Neugier, die uns losgetrieben hat. Aber zurückzukommen, das war schön. Und gleichzeitig ist es auch herausfordernd, finde ich, oder finden wir beide, weil wir auf der Reise ja einen gewissen Plan hatten.
Also auch, man hat zwar die Freiheit, man kann links abbiegen, rechts abbiegen und so. Das ist ja von Tag zu Tag unterschiedlich und so, aber wir wussten grob, okay, wir fahren bis Kanada und in Kanada haben wir uns überlegt, okay, cool, wir fahren bis Kanada. So, und dann überlegt man sich, naja, unterwegs wollen wir das und das und das sehen und dann werden Pläne nochmal geändert, aber im Groben hat man schon mindestens mal eine Himmelsrichtung. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Also unterwegs waren wir Reisende, jetzt sind wir wieder zurück, jetzt sind wir irgendwie Rückkehrer oder so. Und das zu definieren, was wir wollen, wie unser Leben weitergeht, das macht große Fragen irgendwie, die im Raum stehen. Und das sind wir gerade dabei, wie so ein Puzzle zusammenzusetzen. Und unterwegs haben wir uns zumindest mit dem Außen beschäftigt. Was sehen wir? Was ist hier schön? Wow, Äffchen über dem Camper, mega cool. Und jetzt sind wir zurück und beschäftigen uns mit dem Inneren. Und das ist natürlich auch nochmal anstrengend. Und was wollen wir? Und wie geht's weiter? Und ist es eben nicht eine vorgefertigte Route oder wie nach der Schule, dann macht man in unserem Fall jetzt ein Studium, dann geht man arbeiten und so. Weil das ist sehr, sehr definiert irgendwo auch und jetzt haben wir alle Möglichkeiten. Das, wir sind sehr, sehr froh darüber und gleichzeitig ist aber auch eine Herausforderung.
Aber ich stelle die Frage von vorhin nochmal, ne? Seid ihr euch da immer einig? Weil ich glaube, wenn man so ein Ziel hat, ne? Also wenn man sagt, so, wir wollen jetzt hier irgendwie von Kanada nach Panama, so, das ist ja easy. Das kann man schnell deckungsgleich machen. Dann entscheidet man vielleicht auf dem Weg nochmal, du, ich möchte hier nochmal ein bisschen in den Park oder ich möchte hier ein bisschen Urbanität haben oder sowas. Das ist easy. Aber jetzt ist ja alles offen. Das heißt also, seid ihr euch da dann auf diesem Weg, dass ihr es gemeinsam machen wollt, da glaube ich, da würden wir hier nicht so sitzen, aber seid ihr bei dem Weg einig? Also bei den Etappen, die ihr jetzt schon irgendwie festgestellt habt?
Also ich glaube, dass wir momentan auch noch in dem Punkt sind, selber rauszufinden für uns, was wir eigentlich wollen. Also wir sprechen viel drüber, was wir uns überlegen und es ändert sich aber auch. Ne? Also irgendwie dann poppt die Idee auf und dann besprechen wir das und so und dann gärt es ja auch innerlich weiter. Also ich muss erstmal für mich auch nochmal überlegen, was ist mir eigentlich wichtig und dann, oder was möchte ich auch nicht, vielleicht ist das auch ein Weg, so was zu finden, wo es hingeht. Das Gleiche machst du, ne? Und das Ganze besprechen wir. Und das Gute ist, und das haben wir letztens auch festgestellt, dass wir total offen miteinander reden können, also total vertrauensvoll. Und es ist nie irgendwie, also man wird ja irgendwie nicht festgenagelt oder so. Und es können sich auch Ideen ändern und so weiter. Und Wünsche ändern, neue Menschen hinzukommen und so. Und ich glaube, so im Gespräch kriegen wir es dann raus und dann werden wir schon sehen, wo es hingeht. Also, wir haben letztens Text geschrieben und haben da geschrieben, wie es in Zukunft weitergeht, da haben wir eine ganz klare Antwort. Mal schauen.
Ich finde das toll. Und ich glaube, so eine Reise wird ja auch dazu geführt haben, dass ihr dieses Vertrauen, was man vielleicht schon vorher hatte, ne? Also man weiß, dass man auch, egal wie schwierig die Situation ist, das gemeinsam irgendwie hinbekommt. Ne? Also das heißt, dann können wir danach drüber reden, wenn wir es gelöst haben, ob wir auf dem richtigen Weg waren oder sowas. Aber wir können irgendwie, wenn die Situation ist, dann macht man es zusammen. Ich glaube, das macht auch was mit einer Beziehung. Also ich irgendwie so eine sehr intensive Reise, ich glaube, das verändert auch nochmal. Nicht, dass es irgendwie jetzt noch besser wird, aber es wird intensiver, glaube ich. Und das ist das, was ich vielleicht als Viertes noch mitgenommen habe von meiner Reise, dass man noch mal anders miteinander spricht, ob man im Wagen ist oder nicht. Also ich glaube, das klingt bei euch genauso durch. Ja. Aber jetzt steht draußen die Bertha. Wie sieht's denn aus? Also schon wieder was vor? Irgendwas, eine Idee? Irgendwie einsteigen, los und irgendwie mal gucken, was jetzt kommt. Asien, Afrika, gehört das
ich? Ja, also ich habe Ideen für lange Reisen. Also ich glaube, da hätte ich Lust, dass das bleibt, so diese Langzeitreisen, also wie du vorhin gesagt hast, so 3 Wochen unterwegs und dann denken wir so, okay, jetzt kommen wir ja hier erstmal so ein bisschen an und wer steht das hier so? Also ich glaube, das wird bleiben. Ich hätte total große Lust, einmal Island abzufahren.
Schönes Land.
Da hätte ich total Bock drauf, aber ich glaube, das bleibt erstmal ein Traum und so. Aber jetzt erstmal Europa ein bisschen rumfahren und also wie Anne vorhin gesagt hat, wir waren sehr reisemüde. Ich glaube auch manches, also wir wollen gerade auch noch nicht irgendwie so super krasse Trips machen, so eher so ein bisschen kürzer so, aber wir haben Lust auf Europa jetzt. So, und auch in der Nähe von der Familie zu sein, also nicht irgendwie 12 Stunden fliegen zu müssen, um irgendwo hier zu sein oder so. Aber jetzt geht's erstmal in die Schweiz, da erkunden. Und sonst einfach mal schauen.
Ja, ein großer Traum, den hätte ich tatsächlich auch, mal gucken, ob wir ihn realisieren. Ich würde gerne mit dem Camper nach Thailand fahren. Richtig geil.
Also einfach ist nicht euer Ding, ne? Das ist irgendwie so, das kann jeder, oder? Klasse. Also ich meine, ich glaube, man wird sicherlich noch eine Menge von euch hören oder lesen. Also wie gesagt, Perspektiven, die Seite.de, da guckt mal rauf. Wir machen die Shownotes, da packen wir den Link rein. Wir verlinken auch mal euren Instagram-Kanal, da wird man was von euch sehen und hoffentlich auch begleiten können. Auf jeden Fall kann ich versprechen, langweilig wird es nicht. Jedenfalls nach dem, was ich jetzt so bisher von euch mitbekommen habe. Vielen Dank, ihr beiden. Also total stark, dass ihr ein bisschen so einen Einblick in eure Bertha gewährt hat und wie ihr dann damit umgegangen seid, auch so lange unterwegs zu sein. Und ich wünsche euch so viel tolle Erlebnisse noch, die da noch vor euch liegen und dass ihr das wie einen kleinen Setzkasten in eurem Kopf zusammenstellen könnt.
Vielen Dank, liebe Gerd.
Danke dir.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Ist ein Thema Amerika gerade, ne? So ein bisschen Reisen in Amerika. Für mich ja eigentlich ganz oben noch auf der Liste, da nochmal so Death Valley oder die Tour zu machen oder noch ganz woanders hin.
Appalachen, keine Ahnung, Grand Canyon. Ja, es gibt ja so Ecken, wo man denkt so, wow. Ja. Ne? Oder jetzt auch so Joshua Tree haben die auch erzählt. Ne? Das sind so Sachen, und dann bist du plötzlich mal da bei den Bildern, die du immer nur so irgendwie im Instagram oder auf einem Magazin gesehen hast, stehst da plötzlich. Ich bekomme schon beim drüber nachdenken wieder eine Gänsehaut, weil ich glaube, das muss ein Erlebnis sein.
Ja, spannend. Finde ich immer wieder cool, wenn Leute sowas machen. Also echt beeindruckend. Ja, schön. Sehr schön inspirierend, die beiden. Und auch Glückwunsch nochmal rückwirkend. Und vielleicht lachen wir ja alle zusammen mal in dem Huffcamp.
Ich bin mal gespannt, ob die das wirklich durchziehen, dass sie dann sagen, so jetzt der nächste große Trip geht nach Thailand. Also ich meine, das wird ja dann auch nochmal eine Route sein. Und ob sie das mit ihrer alten Bertha da hinkriegen. Aber den traue ich das zu.
Abgefahren. Wir hatten ja auch dieses Pärchen, was nach Neuseeland gefahren ist, auch mit dem Camper. Das ist ja dann schon auch eine echte Liebe, ne? Zum Fahrzeug. Ich erinnere mich auch noch an Carsten, der ja auch bei uns auch ab und zu mal Beiträge beigesteuert hat, der ja selber sagte, dass es in den nördlichen Ländern schon gar nicht mehr möglich ist, Benziner reinzunehmen, weil die sagen, die wollen wir hier gar nicht mehr haben. Also das wird auch spannend.
Das größere Problem ist, das haben die auch gesagt, ist ja auch teilweise mit so älteren Fahrzeugen. Also das war ja so großartig, ne? Die sagten so, geil, wir wissen, dass dieses Fahrzeug, was wir haben, auch in den Amerika fährt. Jetzt fahren sie mit ihrem Wagen dahin. Das Problem ist nur, ihr Baujahr war zu alt. Erst die späteren Generationen waren in Amerika vergeben. Das heißt, für Ersatzteile mussten sie sich auch alles zuschicken lassen. Also auch das muss man ja mitbedenken, ne? Das heißt, wenn du so eine Tour machst, der Wagen fährt, kein Problem. Nur was ist, wenn was ist?
Ja, klar. Ja, gut, aber
Lehrgeld ist teuer.
Ja, wenn ihr aussteigen würdet, so für ein Jahr, so Sabbatical-mäßig, würdet ihr dann eure Karre mitnehmen oder würdet ihr rüberfahren? Für so einen Zeitraum ist die Überlegung schon
gut. Ja. Schon gut. Also gerade wenn du so einen Wagen mit Liebe ausgebaut hast vielleicht, also wenn es nicht so eine Konserve ist, sondern du sagst so, ich habe jetzt irgendwas, wo ich dann irgendwie meine Details habe, ich weiß, wie das Ding läuft, ich weiß, wie die Solar funktioniert, muss keine Gedanken machen, ist dein Bett drin, was du dann selber irgendwie schon beschlafen hast. Ja. Das wäre schon geil, glaube ich, mit dem eigenen Fahrzeug. Ja. Doch.
Ja, wenn es das Budget hergibt.
Für ein Jahr, guck mal, sonst
für ein Jahr, das meine ich.
Holen oder was leihen, das ist ja auch teuer, ne?
Genau, leihen, glaube ich, kann man sich da gar nicht leisten. Da müsste man dann kaufen und dann ist die Frage, kriegt man das, was man
für den Kurs
möchte?
Meine Frau hat das ja mal gemacht, die war ja mal in Neuseeland und die haben es dann damals gekauft und dann bei der Abreise wieder verkauft. Also das ist so, was geht natürlich auch, aber ist alles ein bisschen umständlicher. Ich glaube, dann vielleicht so eine Fährfahrt, egal wo es hingeht, und dann hast du dann ein Fahrzeug da. Also ich finde das gar nicht so doof.
Container und los.
Ja.
Ja, da gibt es noch so viele schöne Themen, Puppi.
Unendlich.
Man kann ja auch ohne so ein Riesenauto.
Genau, tolle weniger Strecken ist mehr fahren, manchmal. Ne? Ja. Also, wobei ich das gar nicht so wertend sagen will, sondern eher so als, auch da wieder so Perspektivwechsel. Ich bin so innerlich ja auch so unruhig, das habt ihr ja auch schon gemerkt, so also in verschiedener Richtung, auch wenn ich jetzt sozusagen.
Also weniger Zappel, Philipp.
Genau, ne? So, ne, ich habe mein Fahrzeug gefunden, so ich habe meine Berufung da, wenn man so will, gefunden. Aber ich finde es trotzdem spannend, da auch mal auszubrechen. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen, dieser Begriff Biwak, der hat mich schon immer irgendwie so gereizt, so wo auch immer, ob das jetzt beim Bergsteigen ist, so also sozusagen fast ein bisschen Not, wenn aus der Not heraus du irgendwo übernachten musst, weil du irgendwie nicht immer runterkommst rechtzeitig,
weil das Wetter und so,
weil der Nachtbus weg ist, ne, das Wetter hat umgeschlagen und der hat dich dann nicht mehr mitgenommen da oben in 3500 Metern Höhe, so, ne?
Oder in Pinneberg.
So im Mont Blanc Massiv. Nee, aber tatsächlich, also so Thema, das ganz Einfache, also Campen mal ganz einfach gedacht, also back to the roots und
Aber Biwak, ja. da bringst du bei mir was zum Klingen, weil ich, das ist ja das Einzige, was ich bei der Bundeswehr richtig geil fand. Mhm. Einfach mit einer dicken Plane los, irgendwie so ein Ding da irgendwo aufspannen und wirklich auch mit dem Minimalprinzip, ne? Du hast ja irgendwie so ein Verpflegungsbisschen dabei gehabt und dann hast du da gecampt, Biwak, ich finde.
Dann weißt du ja auch, was Biwak bedeutet. Ne? Ja,
Weiß ich nicht.
Biwak kommt, habe ich mal nachgelesen natürlich, ja. Ich bin ja auch so ein Sprachfreak, der Biwak kommt aus dem Flämischen und eigentlich Beiwacht, so da steckt schon drin, also die Wacht sozusagen, die Nachtwache. Okay. Bei der eigentlichen sozusagen Hauptwache gibt es eine Beiwacht, das ist eben so eine kleine Nachtwache, wenn man so will. Das macht Sinn. Und das hat sich dann im Französischen unter Biwak dann so weiter entwickelt. Und so heißt dann so Nachtwache oder Feldlager. So. Also die ganz einfache Form des Campens, ob jetzt aus eigenem Antrieb oder aus beruflichen Gründen oder bei der Bundeswehr. Und heute heißt das eben Tracking, Campen. Ja. Ja. Und das ist so der Begriff, unter dem
Tarp man, und die so, ganzen Geschichten, ne? Kommen dann dazu.
Und das ist etwas, was ich total spannend finde, aus verschiedenen Richtungen gedacht. Eben, ob man sagt, man steigt mal für eine Nacht irgendwo aus und geht, ich mache jetzt mal eine Nacht irgendwo so ein Tracking-Camping. Oder man geht irgendwie wandern und verbindet das so auf so einer Wanderung. Natur. Da gibt es verschiedene Systeme, verschiedene Möglichkeiten. Ja,
Gerd. Wir haben ja mit Christoph Förster ja auch mal ganz viel gesprochen. Der ist ja auch mit seinen Mikroabenteuern, der macht das ja auch ganz viel, dass er dann einfach wirklich nur mit dem Tarp oder Hängematte oder sowas sich irgendwie so kleine Abenteuer dann schafft. Manchmal im Vorgarten, manchmal irgendwie fährt er mit der S-Bahn bis an Station und manchmal macht er längere Touren. Und dieses Minimalprinzip, von dem du gerade sprichst, das hat er ja professionalisiert und ich finde das total gut. Also von daher, ich bin voll in dem Thema.
Und was ich eben auch klasse finde, du kannst es guten Gewissens machen. So, ne? Also du darfst ja nicht wild campen, in Deutschland zumindest nicht. Und auch wenn es irgendwie vielleicht nicht bestraft wird, aber du bist da eben doch immer so am Rande oder eigentlich ja eben nicht legal unterwegs. Und diese Tracking-Plätze, die sich so als Camp, Tracking-Camps eben aufstellen, die bieten dir eben diese Möglichkeit mit minimaler Infrastruktur. Eigentlich sind es manchmal nur Plätze, die eben planiert sind oder Holzdecken, also ne, so Art Terrassen, die dann angelegt werden, wo Leute ihre Zelte aufstellen können in unwegsamem Gelände und bis hin zu einer Komposttoilette, die dann da steht oder ein Plumpsklo. Also man muss dann schon seine Ansprüche ganz schön runterschrauben und du musst alles selber mitbringen und musst alles auch wieder selber mit rausnehmen. Mhm. Das ist nämlich auch eigentlich Teil des Spiels, was selbstverständlich sein sollte. Alles, was in den Wald oder in die Wildnis mitgenommen wird, wird auch wieder mit nach Hause genommen.
Also an den Plätzen keine Mülleimer oder ähnliches?
Nein. Okay. Das heißt, ne, du hast alles selbst dabei, vom Schlafsack, vom Zelt, von der Hängematte über den kleinen Kocher und du hast alles, was du brauchst, praktisch bei dir. Bis hin zum Essen. Außer du pflückst irgendwo ein paar Waldbeeren. Mhm.
Ich finde ganz toll, mein ehemaliger Kollege, ein guter Bekannter, David, hat das mit seinen Kindern immer gemacht, dass sie so eine Kanutour zum Beispiel gemacht haben und da gibt es an vielen Stellen die Möglichkeit, dass du genau sowas machen kannst. Bindest dein Kanu an, baust dein Zelt, Tarp auf, schläfst dann in der Nacht und machst morgens früh dann kurz nach dem Frühstück gleich die Tour weiter. Es ist super. Also es ist wirklich so eine kleine Zwischenstation.
Genau, das ist eben auch Bedingung. Du darfst es nur eine Nacht nutzen. So, das ist eben auch, also es gibt so ein paar Regeln und wenn man die beachtet, dann ist das eine ganz, ganz spannende Sache. Ne? Das heißt, du hast praktisch eine Nacht, die du dort Quartier beziehen oder dein Quartier aufschlagen kannst. Und ja, man muss, glaube ich, gar nicht sagen, was das alles bietet an Reizen. Also ne, unter freiem Himmel kennen wir alle, haben wir am Strand alle schon mal gemacht. So, aber ne, hier hast du eben die Möglichkeit, du bist irgendwo wirklich im Wald, hast die Möglichkeit, auf wilde Tiere vielleicht zu treffen, die aber in der Regel vor allen Dingen scheu sind. Das heißt aber eben auch, du solltest eben keine Essenssachen draußen liegen lassen und so. Also so ein paar Sachen, die man in der Vorbereitung beachten soll.
Damit die Bären nicht kommen. Mhm.
Genau.
Das ist total spannend, weil dieses Konzept ist natürlich, wie du sagst, dieses Minimalprinzip. Ne? Das zeigt ja irgendwie auch so, dass du mit wenig Zeug einfach trotzdem so im eigenen Land einfach wirklich so einen Wildnis-Effekt hast. Ne? Das ist total spannend.
Ja, und
das
wächst.
Ich hätte gar nicht das richtige Equipment. Also ich hätte jetzt zum Beispiel keinen so leichten Einfachkocher, habe ich zum Beispiel nicht.
Bekommst du von mir.
Ich hab, genau. Ja. Aber statten wir dich mal aus und dann machst du mal ein Erlebnis, eine Tour mal. So,
habe ich keinen. Also ich wollte ja mit Christo auch auf einem Festival mal draußen pennen und hatte allerdings keine Decke dabei, weil das Wichtigste beim Schlafen in der Hängematte ist ja, dass du eine Matte drunter hast, damit dir der Popo nicht abfriert.
Aber das Equipment ist tatsächlich ein Punkt, ne? Dass man irgendwie, klar, man kann das einfach so machen, aber man unterschätzt manchmal auch, wie kalt das denn trotzdem durch die Bodenkälte und sowas wird. Ja, stimmt. Ja.
Deswegen, also, aber das, ne, man sollte das sowieso sorgfältig planen, weil wir, wie gesagt, du hast nur eine Nacht, die du bleiben kannst. Das heißt, es ist eigentlich eher so eine Tourgeschichte. So, ne? Und das Ganze ist wirklich, das scheint auch so zu wachsen. Ich befasse mich da jetzt ja gerade erst so an der Oberfläche mit, aber das ist eben auch gerade in Deutschland schon wirklich sehr weit verbreitet durch alle Bundesländer hindurch. Klar bieten sich so Hotspots an in eher gebirgigen Wäldern, also Süddeutschland, Schwarzwald, Bayerischer Wald, im Saarland, so Elbsandsteingebirge in Sachsen. Aber selbst so im Flachland oben in Schleswig-Holstein gibt es schon 18 Plätze alleine, die sowas anbieten. Also deswegen, ich find das unglaublich spannend, so in dieser auch unterschiedlichen geologischen Gegebenheit, so, ne, dass man sich da wirklich richtig was aussuchen kann. Wie findet man die Plätze? Ja, es gibt so typische Portale natürlich. Ich bin ja auch so ein Freund von Bergzeit, so die alles, was so mit Campen oder auch mit Outdoor, auch mit Klettern, mit Wandern, da kann man sich eigentlich wunderbar informieren. Also bergzeit.de unter anderem. Da sind eben die verschiedenen Bundesländer aufgeführt, eben auch mit bekannten Plätzen. Und die kann man dann eben, teilweise sind die verlinkt, kann man dann alle mal sich anschauen und darüber dann auch seine Tour planen.
Hast du schon mal mit Komoot probiert? Also das ist ja auch ganz witzig, da gibt es ja auch so viele Touren. Ich glaube, die haben die nicht auch so irgendwie manchmal so Stellen irgendwie ausgezeichnet?
Sicherlich, tatsächlich, ich kenne Komoot, ich nutze es bisher gar nicht, so noch nicht, auch wenn ich weiß um die Vorzüge dazu, ja. Wäre tatsächlich mal interessant, das mal, werden wir mal austesten und mal schauen.
Wir packen mal ein paar Links einfach mal rein, ne? Das heißt, dann können wir mal gucken. Also ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, dass irgendwie im Umkreis von jedem Wohnort hier in Hamburg irgendwelche Plätze in der Nähe sind. Ich glaube, dass man das mal ausprobieren kann, wenn man möchte. Wo man auch ein bisschen safe denn das auch mal ausprobieren kann. Dass man nicht erstmal irgendwie los, ich fahre jetzt, mache mal eine Riesentour und weiß gar nicht, ob es mir gefällt, sondern dass man mal wirklich vielleicht mit dem Fahrrad in den Bus oder sowas zu so einem Platz fahren kann und mal gucken kann, wie das so ist. Ich glaube, das ist schon, ich glaube, viele werden Blut lecken. Ich glaube, das wird.
Ich mache das mal, auf jeden Fall.
Ich finde das cool.
Ja, okay, das ist also deine Challenge dieses Jahr.
Ja, ob jetzt dieses Jahr, aber ich werde mal schauen. Also das ist natürlich schon was man ja eher in der warmen Jahreszeit, also im Frühsommer vielleicht bis September, genau. Aber da bin ich tatsächlich schon, da ist meine Zeit schon verplant.
Also bei der Bundeswehr mussten wir auch bei kalten Bedingungen raus. Ja. Also von daher, Reinhard, ich möchte dir sagen, das musst du jetzt nicht irgendwie jetzt im Sommer machen. Das kannst du auch im Herbst machen.
Mit Marschgepäck, ne? 30 Kilo und dann 25 Kilometer, genau. Ne? In Stiefeln. So. Ja, mal gucken. Vielleicht fange ich eher ein bisschen moderater
an. Softer. Sonst kannst du, frag nochmal Christo, wo du das machen kannst. Ich glaube, der hat bestimmt den einen oder anderen. Der ist auch von der Zugspitze nach Sylt gelaufen.
Ja,
also,
ja, das war auch tatsächlich, der hat mich da auch ein bisschen getriggert zu dem Thema.
Ja, also wenn ihr irgendwo jemanden seht, der so aussehen, als wenn man einen Trekking-Übernachtungsplatz sucht, das könnte durchaus Wuppi sein.
Zugewachsen.
Ja. Das liegt auch nicht daran, dass ein Lenny nicht fährt.
Das,
nee. Aber, nee,
das erzähle ich ja nicht.
Der musste ja sein, ne? Der musste sein.
In dem Sinne, gute Reise, guten Spaziergang, findet immer einen gemütlichen Platz zum Schlafen und schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein, wenn wir über Campen reden.
Und bevorher, guckt ihr nochmal auf die Webseite www.camperman.de, guckt bei den ganzen Portalen, wo ihr den Podcast sehen könnt und bewertet ihn, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch ein bisschen interaktiv mit uns in Verbindung tretet.
An der Stelle nochmal danke für all die Einsendungen, die wir immer bekommen und auch die Jubelschreie, die wir vernommen haben, dass es wieder losging mit dieser Saison. Das war sehr, sehr motivierend. Vielen Dank dafür auch.
Ja, bis bald. Bei so viel Dank sage ich auch nur danke. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.